Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Frohe Weihnachten, falls wir uns gestern Abend nicht schon gesehen haben, dann seid es hier an dieser Stelle noch nachgeholt. Ja, ihr lieben Kinder, wir haben heute leider keinen Kindergottesdienst. Ihr müsst mit mir jetzt Vorlieb nehmen für die nächsten Minuten. Und ich hoffe, dass ich euch nicht zu arg langweile. Aber ich kann euch versprechen, es wird wahrscheinlich passieren. Ja, Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde, Weihnachten ist, wenn man es so betrachtet, irgendwie doch ganz schön paradox. So etwas widersinnig oder widersprüchlich, oder? Ein Fest, an dem es beschaulich zugehen soll, aber wenn wir uns umschauen, Weihnachten gilt als Fest der Liebe, aber wo bitteschön verortet sich diese Liebe auf dieser Welt? Weihnachten, haben wir gestern Abend gehört, ein Fest des Friedens, Friede auf Erden, aber wo bitteschön ist Friede auf dieser Erde? Weihnachten ein Fest der Stille. Warum ist es dann trotzdem immer so lärmbetont und so hektisch? Ein Fest des Innehaltens, aber manche halten diese Tage kaum aus. Irgendwie scheint Weihnachten paradox zu sein. Voller Widersprüche, ganz und gar auch ein Stück weit widersinnig. Und manche von uns, wie gesagt, die kommen deshalb mit dem Weihnachtsfest so gar nicht zurecht. Und Christina, du hast von deiner Jugend erzählt, wenn ich zurückdenke, als Jugendlicher habe ich einen Button getragen. Damals war das so, als Jugendlicher, man hat überall Buttons getragen mit so einer Botschaft drauf. Und ich hatte so einen großen Button, da stand drauf, Weihnachten, nein, danke. Und mit diesem Button bin ich in unsere Heiligabend-Familienfeier gegangen. Meine Eltern waren nicht amused, aber ich habe damals schon das so gespürt, obwohl ich mit dem christlichen Glauben noch nichts am Hut hatte, dass ich irgendwie das nicht ausgehalten habe, nicht? Weihnachten, so als das schöne Familienfest und es soll beschaulich und sinnlich und liebevoll und friedevoll zugehen, aber ich habe es nicht so empfunden als Jugendlicher schon. Weihnachten, nein, danke. Weihnachten ist aber, das kann man verstehen, wenn es viele so sehen, aber es ist auch noch in einer anderen Weise paradox, und zwar in dem Sinne von merkwürdig. Es gibt Merkwürdiges an dem, was uns die Bibel berichtet zum Thema Heiligen Abend, zu diesem Thema Gott wird in Jesus Christus Mensch. Und das ist aber merkwürdig in dem Sinne, dass es uns ans Herz und in den Kopf gegeben wird, dass es würdig ist, sich zu merken und immer wieder sich daran zu erfreuen. Und das wollen wir heute Morgen tun. Und zwar spricht das Wort Gottes auch ein Paradoxon an, wenn es um Weihnachten geht. Ihr könnt es ja vorne mal mitlesen. Paulus formuliert so in 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus den Korinthern. Obwohl er reich ist, wurde er durch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ganz kurz zum Hintergrund von diesem Bibelvers. Das hat thematisch erstmal mit Weihnachten gar nichts zu tun. Paulus hat etwas ganz, ganz anderes im Sinn, als über den Heiligabend nachzudenken. Das Thema hier in 2. Korinther ist nicht das Ereignis von Weihnachten, nicht die Menschwerdung Gottes, sondern die Aktion Brot für Jerusalem. Brot für die hungernde Gemeinde in Jerusalem. Eine Hilfsaktion, eine Kollektensammlung hatte Paulus schon auf den Weg gebracht in seinen Gemeinden, die er gegründet hatte. Und so lautet jetzt das Motto, liebe Korinther, beteiligt euch bitte auch an dieser Aktion, weil es den Geschwistern in Jerusalem aufgrund der Hungersnot nicht gut geht. Und so bittet Paulus, er sich nicht zu schade, er bittet um Spenden in Korinth, in seiner Gemeinde. Kurz zusammengefasst, ihr Kinder Gottes, steht in der Not zusammen, von Bruder zu Schwester und von Schwester zu Bruder und von Gemeinde zu Gemeinde. Seid gemeindeübergreifend füreinander da und helft einander. Und dieser Sachverhalt versucht Paulus nun zu begründen und er kommt auf den Kern christlicher Motivation zu sprechen mit diesem Vers. Und jetzt weihnachtet es für unsere Ohren doch ein Stück weit, und zwar mitten in diesen Aufruf hinein, die Not in Jerusalem zu lindern. Und da hinein schreibt Paulus, und er begründet es einführend mit diesem Wörtchen, denn ihr kennt doch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich war, wurde er arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werden würdet. Wollen wir uns ein klein wenig diesem Verslein heute Morgen widmen. Interessant, wie Paulus anfängt, denn ihr kennt die Gnade Jesu. Erstaunlich, oder? Da setzt doch der Paulus etwas voraus bei den Korinthern. Er setzt bei ihnen voraus, dass sie die Gnade Jesu kennen. kennen wir, würdest du sagen, könnte ich jetzt erzählen, was die Gnade Jesu beinhaltet, was sie zum Inhalt hat, was sie ausmacht? Könnte Paulus das auch über uns sagen? Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Das Entscheidende ist, dass Kennen hier von seiner Wortbedeutung her nicht nur meint, davon habe ich gelesen oder davon habe ich gehört oder davon kann ich ein gewisses Wissen weitergeben. Nein, das ist zutiefst nicht gemeint. Es ist viel tiefer gemeint, sondern erkannt sein, heißt das Grundwort, berührt sein, beseelt sein, erfüllt sein. Davon berührt sein von der Gnade Gottes, die wir erfahren haben in unserem Leben. Darf ich uns so fragen, wie sehr bist du noch berührt und beseelt und erfüllt von der Gnade, die Jesus Christus uns Menschen, dir und mir, schenkt und gibt? Und darüber genau schreibt Paulus den Korinther und hat im ersten Korintherbrief, unser Bibelwort ist ja heute aus dem zweiten Korintherbrief, er hat im ersten Korintherbrief auch schon darüber geschrieben. Ich möchte euch gerne zitieren, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Im ersten Korintherbrief hat der Paulus das schon mal thematisiert und er schreibt, ich kann gar nicht aufhören. Das ist genau dieses Nicht-Erkannt-Sein. Ich bin davon beseelt, ich bin davon erfüllt. Das treibt mich an. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden. Gott ist treu. Paulus ist berührt, beseelt von dieser Gnade Jesu und er legt sie den Korinthern praktisch ganz neu ans Herz. Ja, Weihnachtszeit ist Gnadenzeit und diese Gnadenzeit äußert sich jetzt in paradoxer Weise. Nicht indem, dass sie widersprüchlich oder widersinnig wäre, so wie wir oft Weihnachten erleben, sondern dass sie gegensätzlich ist. Und wir wollen uns diese zwei Gegensätze jetzt anschauen, die der Paulus hier formuliert in unserem heutigen Bibelwort. Der erste Gegensatz, ihr könnt es mit dem nächsten Bild sehen, lautet, obwohl er Jesus reich war, wurde er doch arm. Dieses Bibelwort kennen viele von uns. Und ich hoffe, dass uns der Geist Gottes heute Morgen schenkt, dass wir davon neu berührt sind und neu auch beseelt sind. Welch ein Gegensatz, dass der reiche Jesus arm wurde. Ich möchte uns klein wenig mit hineinnehmen. Im Kolosserbrief und auch im Hebräerbrief, da wird uns von dem Reichtum, der in dem Wesen Jesu Christi beheimatet ist, wird uns etwas offenbart und weitergegeben. Auszugsweise. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene vor allen Kreaturen. In ihm, in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und auch das Unsichtbare. Im Hebräerbrief wird das dann ähnlich wiederholt und dann heißt es noch im Hebräerbrief, in Jesus zeigt sich die göttliche Herrlichkeit des Vaters. Merken wir, wie reich Jesus ist von seinem Wesen her, von seiner Art her. Und dann lesen wir plötzlich, wie dieser Reichtum, den Jesus Christus hat, wie er den aufgibt. Im Philipperbrief, Kapitel 2. Jesus Christus, obwohl in göttlicher Gestalt, das erinnert jetzt wieder an Kolosser und Hebräerbrief, Jesus Christus, obwohl in göttlicher Gestalt, hielt nicht wie eine Beute daran fest, Gott gleich zu sein. Er hat nicht krampfhaft daran festgehalten, sondern er hat das losgelassen. Vielmehr entäußerte er sich selbst und nahm eine Gestalt des Dienens oder Knechtsgestalt an. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. An dieser Stelle einmal Klammer auf. Christina, du hast auch schon angedeutet, als Schöpfer Gott sich so zu entäußern, dass ich jetzt Geschöpf werde. Also das gleicht schon einem Tiefpunkt, oder? Als Schöpfer Gott das zu werden, was ich geschaffen habe, ein Mensch, das gleicht schon einem Tiefpunkt. Der heruntergekommene Sohn Gottes. Und heruntergekommen meint nicht nur, dass er eben die Himmelswelt verlassen hat und auf die Erde kam und damit heruntergekommen ist, sondern herunterkommen meint auch, er ist tief gesunken. Er ist tief gesunken. Und manchmal sagt man das auch von einem Menschen, den man vielleicht nach Jahren wieder sieht und sagt, Mann, der ist aber heruntergekommen. Was ist mit dem passiert? Klammer zu, wir lesen weiter im Philipperbrief. Im Gehorsam gegen Gott, dem Vater, erniedrigte er sich so tief, also es geht noch tiefer, er erniedrigte sich so tief, schreibt Paulus, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Und dann schreibt Paulus den Verbrechertod am Kreuz. Jetzt haben wir es ganz kurz skizziert, wie reich Jesus Christus in der himmlischen Heimat war und wie tief er dann gesunken ist, gegangen ist in den Weg der Armut. Ich möchte es noch ein klein wenig konkretisieren, weil wir in der Weihnachtszeit sind. Ihr Lieben, wie ärmlich ging es doch um die Krippe zu. Das muss ich uns gar nicht ausmalen, nicht? Statt einen roten Teppich gibt es einfach nur Streu und Stroh, statt ein Himmelsbett einen einfachen Futtertrog. Wie erbärmlich ging es dann 30 Jahre später am Kreuz zu. Zwischen Himmel und Erde hängend. Im Himmel war er noch nicht gerne gesehen, auf der Erde nicht mehr gewollt. Und so hing er zwischen Himmel und Erde an diesem Kreuz. Und zwischen diesen Eckdaten, Krippe und Kreuz, wie erbärmlich, wie arm war doch oft auch dein Alltag. Er war nur ein gewöhnlicher Wanderprediger. Er hat einmal gesagt, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn, ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ihr Lieben, jeder von uns weiß, wo er heute Abend sein Haupt hinlegen kann, nicht? Jesus Christus hatte das nicht. Aber immer wieder blitzt auch etwas von dem auf, was Jesus als Sohn Gottes ist, bei seinen denkwürdigen Wundern, bei seinen vollmächtigen Predigen und Reden. Und der Paulus schreibt einmal dann im Kolosserbrief, in ihm, und hört euch mal diesen Satz an, in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und dann schreibt Paulus noch, leibhaftig, somater, also in diesem Leib, den wir hier sehen, in der Gestalt Jesu, wie er uns leibhaftig hier vor uns steht, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und hier merken wir, dass auf der einen Seite die ganze Herrlichkeit Gottes dennoch in Jesus war, aber dass er sich entäußert hat, letztlich doch seine Herrlichkeit und als armer Wanderprediger auf dieser Erde war als Mensch. Und dann ist das Entscheidende, dass Gottes Sohn sagt, ich entäußere mich freiwillig. Ich entäußere mich freiwillig. Ich möchte eine kleine Aktion starten, jetzt in den Weihnachtstagen bis an Silvester. Und die Aktion heißt, wer würde sich daran beteiligen, freiwillig arm zu werden? Darf ich mal kurz Handzeichen sehen? Wer wäre bereit, freiwillig arm zu werden, sein Haus, sein Konto leer zu räumen, seinen Wagen zu veräußern, sonstige Habseligkeiten herzugeben? Wer wäre bereit, ab heute Morgen freiwillig arm zu werden? Oh ja, er ist ganz ehrlich. Nein, ja, wir tun. Ich würde mir auch sehr, sehr schwer tun. Warum? Merkt ihr, wir tun uns schwer, uns freiwillig zu entäußern, uns freiwillig arm zu machen. Aber über den Sohn Gottes heißt es, dass er sich freiwillig entäußert hat. Und das macht mir Jesus an dieser Stelle so groß, dass er das freiwillig auf sich nimmt. Er ist nicht gezwungen worden, er ist nicht überfallen worden oder bedroht worden, sodass er es machen musste. Nein, er macht es aus freien Stücken für dich und mich. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Er macht es aus Liebe zu dir und zu mir, freiwillig arm zu werden. Also wer an der Aktion noch teilnehmen möchte, habt keine Angst. Ich werde eure Autos und eure Gelder und eure Habseligkeiten gut weitergeben. Vermitteln können. Da habe ich großen Bedarf, dass andere Leute das gerne haben wollen. Er kommt in Gottes Namen mit dieser Sehnsucht, arm zu werden, Jesus Christus. Herr, das berührt mich wirklich neu an dieser Stelle. Obgleich, vielleicht habe ich ein bisschen vorgegriffen, wenn ich sage, das berührt mich wirklich neu. Wir könnten das Ganze jetzt ja auch aus einer gewissen Distanz heraus betrachten und einfach nur hören, und sehen, was da Jesus Christus tut und macht und wer er ist. Aus einer Distanz heraus vielleicht das zu bewundern, für gut zu heißen, beeindruckt zu sein. Aber wir wären nicht involviert in dieses ganze Geschehen, dass der Sohn Gottes die Herrlichkeit verlässt und arm wird auf dieser Erde. Und jetzt kommen zwei entscheidende Worte aus unserem Bibeltext. Ich möchte es euch hier vorne zeigen. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm. Und jetzt kommt es, um euretwillen. Um deinetwillen, um meinetwillen, um euretwillen, schreibt Paulus, ist das geschehen. Und wie gut das hier nicht steht, um seinetwillen. Das wäre eine ganz andere Geschichte geworden. Wenn es heißen würde, um seinetwillen hat er sich entäußert und wurde arm, dann wäre Weihnachten eine Selbstinszenierung Gottes. Es wäre eine Weihnachtsshow, wie wir sie in den Fernsehen sehen können, wo einzelne Leute sich profilieren und selbst darstellen. Wie demütig sie sind, wie barmherzig, wie spendefreudig sie sind, wie gerne sie geben. Es wäre eine Selbstinszenierungsshow Gottes gewesen für diese Welt. Aber du und ich, wir hätten nichts davon, weil wir nicht hineingenommen werden, wären in dieses heilsgeschichtliche Geschehen. Es geht also nicht um ihn an dieser Stelle, sondern die Triebfeder Gottes und Jesu Christo bist du und bin ich. Das ganze Handeln Gottes an Weihnachten steht im Zeichen für euch um euretwillen. Nehmen wir es nochmal ganz kurz auf, Krippe, Kreuz und was dazwischen war an Lebensdaten Jesu. An der Krippe, wie ärmlich ging es dazu, das haben wir schon gesehen, aber es heißt, euch ist heute der Heiland geboren. Wir sind mittendrin. Am Kreuz, wie erbärmlich ging es dazu. Und Jesus sagt, mein Leib für euch hingegeben. Und ärmlich war das Leben auf dieser Erde, wenn er nicht gerade ein Wunder getan hat und vollmächtig gepredigt hat. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um euch zu dienen. Merkt ihr? Die Triebfeder Jesu, immer für dich und für mich, für euch. Ob Krippe oder Kreuz oder das Leben dazwischen. Es ging immer um euretwillen. Das Leben Jesu ist zielgerichtet und die Liebe Gottes und die Gnade Gottes kennt nur ein Ziel. Und dieses Ziel heißt dich und mich. Diese unverdiente Zuwendung Jesus Christus. Der Atem der Liebe Gottes sagt, um euretwillen mache ich das. Mich hat es ganz neu in der Vorbereitung bewegt. Einmal selber zu spüren, dass ich ungemein ungern auf dem Reichtum, den ich habe, oder wir leben ja wirklich in einer reichen Kultur, so ungern verzichten möchte, das ungern freiwillig veräußern möchte. Und dann aber auch, dass diese Aktion Jesu um meinetwillen geschieht, weil er dich und mich so liebt, nimmt er dies alles auf sich. Berührt dich das noch ganz neu, Weihnachten 2022? Aber vielleicht hilft es uns noch ein klein wenig weiter, wenn wir schauen, wie dieses Weihnachtswort endet. Weil jetzt kommt der zweite Gegensatz, warum Weihnachten paradox ist. Paulus schreibt, damit ihr eben durch Jesu Armut wieder reich würdet. Also Weihnachten ist gegensätzlich, nicht nur weil der reiche Jesus arm wird, sondern weil wir durch die Armut Jesu reich werden. Reich werden meint hier aber nicht, ich glaube, das können wir ganz schnell zusammenfassen, nicht materiellen Reichtum. Das spielt keine Rolle. Es ist schön, wenn wir ehrlich und auf gute Weise reich werden können auf dieser Erde. Da hat Gottes Wort nichts dagegen. Aber es geht hier nicht um den materiellen Reichtum. Und einer, der reich, materiell nicht so gut gesegnet ist, aus welchen Gründen auch immer, der ist genauso reich im geistlichen Bereich, wie einer, der materiell viel vorzuweisen hat. Es geht um den geistlichen Reichtum, den in Gott uns gegeben wird oder in Jesus uns geschenkt wird. Ein Reichtum, den Jesus in Aussicht stellt. Und ihr Lieben, den brauchen wir. Und Gott sieht, dass wir den brauchen. Und lass mich das ganz kurz aufreißen, warum Gott es sieht, dass wir das brauchen, diesen geistlichen Reichtum in Jesus. Weil er sieht, dass unser Leben nicht sinnlos sein soll, nicht sinnlos enden soll. Das wäre doch ärmlich, oder? Wenn unser Leben so sinnlos irgendwann geendet hat. Dass es eben auch nicht nur ausgefüllt ist, sondern dass wir ein erfülltes Leben haben. Wie ärmlich ist es letztendlich, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, muss sagen, es war immer ausgefüllt, der Terminkalender war immer voll und da und da und das war ich gezwungen und musste ich und wollte ich und hatte ich. Aber ich war nie richtig erfüllt von innen her. Dass wir nicht in Schuld und Sünde verstricken oder ersticken sollen. Wie arm ist das, wenn wir unsere Schuld nicht loswerden können und sie immer mit uns herumtragen müssen, verstecken müssen, Deckel draufhalten müssen und wenn sie hochkommt, nur scheibchenweise zugeben. Wie ärmlich ist solch ein Leben letztendlich. Und nicht vor Enttäuschungen und Wunden dahinsiechen sollen. Wie verarmt ist das, wenn ein Leben letztendlich in der Verbitterung endet, aufgrund vieler, vieler Enttäuschungen und Verletzungen. Und letztlich, dass wir eben nicht in der ewigen Gottesferne landen sollen. Das ist eigentlich das Erbärmlichste schlechthin für uns. Wenn wir eben nicht in die Gottesherrlichkeit kommen am Ende unseres Lebens, sondern wenn wir in die ewige Gottesferne, die Bibel klar bezeugt, landen werden. Kurzum gesagt, merkt ihr, wie wichtig der geistliche Reichtum in Gott ist, dass wir ihn haben, dass wir ihn erkennen, dass er unser Leben stärkt und dass er unser Leben bereichert und ausfüllt und erfüllt. Es geht um Reichsein am Leben, das eben nur Gott schenken kann. Und jetzt können wir uns fragen, das höre ich alles und das hört sich gut an, aber was ist denn der geistliche Reichtum in Jesus, den ich habe? Und warum Jesus sagt, um euretwillen werde ich arm? Was ist denn der geistliche Reichtum in Jesus, der uns zur Verfügung steht? Ich möchte euch mit der nächsten Folie einfach nur die Begriffe nennen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das näher anzuschauen. Obwohl, wenn ihr Interesse habt, die 5 größten geistlichen Reichtümer in eurem Leben mal durchzusprechen, anzuschauen, dann möchte ich euch einladen für eine Projektgruppe. Die 5 großen Geschenke Gottes an seine Kinder. Ich werde es im Frühjahr wieder anbieten. Wir haben es jetzt gerade beendet für dieses Jahr. Aber dass wir uns mal wieder neu deutlich machen, wie reich beschenkt sind wir eigentlich in Jesus Christus. Ich denke, das kommt oftmals viel zu kurz in unserem Christsein. Es lebt zu wenig. Dass ich wirklich ein Kind Gottes bin, das gibt mir mein Gottwertgefühl. Ihr Lieben, Selbstwertgefühl ist eine schöne Sache und ich hoffe, ihr habt viel davon. Aber es ist viel wichtiger, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was ihr dem lebendigen Gott wert seid. Und das kann euch niemand rauben. Dein Gottwertgefühl. Die Vergebung aller Lebensschuld, die Versöhnung mit dem heiligen Gott, die Liebe Gottes des Vaters, ewiges Leben, das hier schon beginnt und dann weiterquillt nach dem Tod, die Gabe und Gabe des Heiligen Geistes, Gemeinschaft der Glaubenden, Frieden, den nur Gott geben kann. Das sind alles gegenwärtige geistlicher Reichtum in dem Leben hier auf dieser Erde. Und dann gibt es dann noch diesen zukünftigen geistlichen Reichtum, ein Leben ohne Leid. Denn Auferstehungsleib, der uns verheißen ist, ein Leben irgendwann mal unter einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde, Wiedersehensfreude mit anderen lieben Menschen, die vorausgegangen sind, ungetrübte Gottesnähe. Gott sagt, ich werde bei euch, mitten unter euch wohnen, das ewige Leben in Vollkommenheit, Glückseligkeit pur. Ich kann es nur aufreißen, den geistlichen Reichtum gegenwärtig auf der Erde und den zukünftigen einmal in der Herrlichkeit Gottes. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe nicht die Zeit, das mal in der Bibel durchzuforsten, wo das alles genau steht und so weiter, dann kann ich euch eine Seite empfehlen, ein Kapitel, wo das alles sehr komprimiert von Paulus zusammengefasst ist. Lest einfach Epheser 1. Und da werdet ihr vieles von dem, was jetzt ganz kurz angerissen wurde, werdet ihr dort wiederfinden. Dort beschreibt Paulus den ganz großen Reichtum, den wir Kinder Gottes in Jesus Christus haben. Ihr lieben Kinder Gottes sind wahrlich reich beschenkte Leute. Und jetzt noch ganz kurz, was macht das, wenn ich diesen Reichtum, den wir jetzt so skizziert haben, wenn dieser Reichtum nicht nur als Wissen im Kopf habe, sondern wenn der in meinem Herzen anfängt zu leben und wenn der eine Kraft entwickelt in meinen Alltag hinein? Wie könnte das aussehen? Ich möchte uns ein klein wenig auf die Spur bringen. Wenn ich weiß, dass ich das ewige Leben habe, dann kann ich gelassener durch diese Welt gehen. Ich muss nicht alles, was diese Welt zu bieten hat, aus ihr herauspressen, damit ich nichts verpasse. Ich habe ein ewiges Leben. Das Schönste, das kommt noch. Ich kann entspannter durch das Leben gehen. Ich bin in Jesus geborgen, gehalten. Ich habe mir Freiheit, innere Freiheit. Ich habe mir Befreiung, weil mir vergeben ist. Ich habe mir Hoffnung, weil das Beste noch kommt. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, das Wissen, was ich Gott wert bin und was mir keiner rauben kann. Ihr Lieben, wisst ihr, warum Christen entspannter, erlöster, befreiter, geborgener leben können? Das hat ganz viel mit diesem Reichtum zu tun in Jesus. Aber er muss unter uns präsent sein, er muss unter uns leben, ich muss mich damit beschäftigen. Ich würde sogar sagen, ich muss es meditieren, immer wieder drüber nachdenken, Gott danken. Und jetzt ein letzter Gedanke zum Schluss. Jesus nachzufolgen oder den Reichtum Gottes auch im Alltag zu erleben, bedeutet auch immer wieder, dass ich mich diesem Jesus neu anvertraue. Oder dass ich Dinge in meinem Leben mal loslasse und ihm gebe und sage, Herr, ich habe mich jetzt abgemüht. Ich habe das und jenes getan. Ich habe das und das versucht. Ich komme auf keinen grünen Zweig. Ich lasse diese Dinge, diese Sache jetzt mal los. Gib es in deine Verantwortung und bitte dich, dass du etwas Reiches daraus machst. Ich weiß nicht wie und vielleicht entspricht es auch nicht meinen Wünschen, aber ich werde es dann wahrscheinlich in der Rückschau merken, es war gut so. Und deshalb möchte ich enden mit einer kleinen Geschichte. Und diese Geschichte heißt bei einem Bettler betteln. Und diese Geschichte geht folgendermaßen. Ein Bettler geht von Tür zu Tür die Dorfstraße entlang. Wir haben es so im inneren Auge, nicht? Ein Bettler geht von Tür zu Tür die Dorfstraße entlang. Immer auf der Suche nach einer milden Gabe. Und da erscheint in der Ferne plötzlich ein Wagen. Ein goldener Wagen. Und der Bettler fragt sich, wer mag dieser König wohl sein, der in diesem goldenen Wagen jetzt die Dorfstraße heraufgefahren kommt, mir entgegenkommt? Wer mag dieser König sein, der in diesem goldenen Wagen sitzt? Und Hoffnung keimt in dem Bettler auf. Und dass er sich sagt, wenn dieser König mich jetzt beschenkt, dann sind meine trüben Tage vorbei. Dann geht's mir gut, dann geht's mir besser. Und tatsächlich, der Wagen hält, kaum zu glauben, vor dem Bettler an. Eine Hand streckt sich aus dem Wagen dem Bettler entgegen. Mehr kann der Bettler nicht sehen. Doch eines vernimmt er noch. Er vernimmt noch eine Stimme, die aus dem goldenen Wagen zu ihm dringt. Und diese Stimme spricht, lieber Bettler, was hast du mir zu geben? Lieber Bettler, was hast du mir zu geben? Und der Bettler stutzt, reibt sich die Ohren und dacht, habe ich recht gehört? Habe ich recht gehört? Der Mann aus diesem königlichen Wagen, den ich jetzt nicht sehen kann, der mir aber die Hand entgegenstreckt, der sagt, was willst du mir geben? Ich dachte, es ist umgekehrt. Mir, dem Bettler, wird etwas gegeben und er hat schon etwas in der Hand, die er ja herausstreckt aus dem Wagen und mir geben will. Welch ein königlicher Scherz ist das denn? Bei einem Bettler zu betteln, da ist doch nichts zu holen. Das ist doch paradox. Der Bettler ist verlegen, so heißt es in der Geschichte, was soll er tun? Und wieder hört er aus dem Wagen heraus diese Frage, was willst du mir geben? Schließlich greift der Bettler in seinen Mantel und holt so einen kleinen Beutel hervor, weil er in diesem Beutel einige Reiskörner für sich gehortet hat, um etwas Nahrung noch ein wenig zu haben. Und er macht diesen Beutel auf und da sind einige Reiskörner drin und er nimmt ein Reiskorn und legt es in die Hand dieses königlichen Mannes. Die Hand geht zu und verschwindet wieder in diesem Wagen und der königliche goldene Wagen fährt einfach davon. Wieder ist der Bettler natürlich verdutzt. Was war das jetzt wieder an dieser Stelle? Dann kommt er nach Hause und als er nach Hause kommt und seinen Reisbeutel ausleert, staunt er nicht schlecht. Schaut mal auf das nächste Bild. Zwischen all den anderen Reiskörnern findet er sein Korn wieder, das er diesem königlichen Mann in dem Wagen gegeben hat. Er findet es deshalb wieder, warum? Weil es zu Gold geworden ist. Dieses eine Reiskorn, das er gegeben hat, wurde vergoldet. Der Bettler freut sich ungemein und fängt dann doch an, bitterlich zu weinen. Warum er sich freut? Das ist klar, aber wisst ihr, warum er bitterlich weint in dieser Geschichte? Er weint deshalb, weil er nicht den Mut gefunden hat, die anderen Reiskörner auch in diese offene Hand zu legen, damit sie vergoldet werden können. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, da dachte ich, Mann, verhalte ich mich gegenüber meinem König Jesus Christus nicht oft auch so? Es gibt so Reiskörner in meinem Leben, es wäre schön, wenn die vergoldet werden würden. Wenn Jesus was draus machen würde. Aber ich tue mir so schwer, das alles dem Herrn zu geben. Nicht? Wie viel Reichtum im Alltag geht verloren, weil wir Jesus Christus zu wenig zutrauen. Weil wir Gott zu wenig zutrauen, dass er aus unserer Situation, aus diesen Reiskörnern, aus dem wenigen, was wir haben, noch etwas Vergoldetes, etwas Wertvolles, etwas Reichhaltiges, Reichvolles für uns machen kann. Ich wünsche mir und habe dafür gebetet im Vorfeld dieser Predigt. Wünschen ist ja das eine, aber ich versuche immer, das, was ich wünsche, was durch die Predigt geschieht, durch Gottes Wort, dass ich es erbete. Ich habe es erbeten, Herr, hilf, dass wir heute drei Dinge erleben an Weihnachten. Nämlich erstens, dass wir neu beseelt sind von der Gnade Jesu. Dass wir neu berührt sind von dem, was Jesus Christus tut, um deinetwillen. Das zweite ist, dass wir sehen, wie reich beschenkt wir in Jesus sind. Ich habe da immer wieder ein Nachholbedürfnis und muss es immer wieder auffrischen. Ich wünsche euch, dass ihr es auffrischt und dass ihr dieser Reichtum in Jesus sich neu füllt für euch und Kraft entwickelt. Und das dritte, ich habe erbeten, dass wir die Reiskörner, du weißt genau, um welche Reiskörner es in deinem Leben geht, wo du eigentlich Jesus hinhalten solltest, geben solltest. Dass wir diese Reiskörner des Lebens Jesus neu persönlich anvertrauen, damit er dein Leben bereichern kann und vergolden kann. Es gibt ein schönes Lied von Peter Strauch, der übrigens nächsten Monat 80 Jahre alt wird und der eine Generation wie mich geprägt hat mit seinen Liedern, mit seinen Predigten, war früher Präses in unserem Bund und hat dieses Bibelwort vertont. Gott wurde arm für uns. Nehmen wir Momente der Stille, hören und singen wir dieses Lied. Gott segne euch. Amen.